Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Weil sie viel Geld und auch ein liebes Wein hat, will sie einen Kuss, lösch ich die Lampe aus. Ich mach mir nicht raus, ich mach mir nicht raus.
Der Phlegmatische von Arthur Preil hier im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang. Wir müssen hier wohlwollend lächeln. Vor und hinter der Scheibe neben mir sitzt mein Kollege Matthias Hennies. Guten Morgen, Herr Hennies.
Hallo, Herr Stopp.
Sie bringen uns sozusagen Sachsen ins Haus und ich darf vielleicht ein bisschen ausholen. Sachsen ist ja berühmt für vieles, für Barockarchitektur, Musiktradition. August der Starke fällt einem ein, der berühmteste von Sachsens Kurfürsten. Der genießt ja ewigen Ruhm als Kunstsammler, darüber haben wir auch schon berichtet. Weitgehend aber in Vergessenheit geraten, und das hatten Sie mir, Herr Hennies, vor kurzem erzählt, ist die Basis für diesen Boom der schönen Künste. Das Land war nämlich auch eine der frühesten und bedeutendsten Industrieregionen Deutschlands. Gerade haben wir von der Eisenbahn gehört, darüber werden wir dann auch gleich reden. Ja, daran erinnert die Landesausstellung, die zurzeit läuft.
Ja, das war ja auch der Anlass, weswegen ich Ihnen erzählt habe, dass die Sachsen selber sich erinnern an diese Basis für ihren Wohlstand und an eigentlich die Quelle, aus der auch dieser kulturelle Reichtum nur entstehen konnte. Mhm. Weil der Gewerbefleiß in den frühen Jahrhunderten und dann ab der Industrialisierung eine vielfältige Industrie über lange Zeit so gut funktioniert hat.
Also höchste Zeit, dass auch wir hier im Sonntagsspaziergang drüber sprechen. Und diese Landesausstellung zählt verschiedene Stationen im ganzen Land. Da geht es also von Chemnitz und Zwickau und Oelsnitz und Glauchau und Crimmitschau, aber nicht die Metropolen.
Ja, doch, die Metropolen natürlich. Ich habe auch nur eine gesehen, nämlich Leipzig. Da gibt es wunderbare Zeugnisse der Industrialisierung, die bis heute erhalten sind. Dresden hat natürlich auch eine Menge zu bieten. Aber man hat extra mal das Schwergewicht auf die kleineren Orte gelegt, um die Leute dorthin zu locken. Sie haben ja noch gar nicht alle aufgezählt. Es gibt ja noch viel mehr, wo man was sehen kann aus der Industriegeschichte des Landes.
Die Sachsen werden es wissen, die anderen, denen sei empfohlen, diese Landesausstellung. Die läuft zurzeit, man kann sie besuchen. Bis Ende des Jahres ist es wahrscheinlich offen.
Ja, zurzeit kann man sie natürlich wieder nicht besuchen.
Man kommt nicht rein.
Das ist das Problem. Unvorhersehbar, dass es erneut jetzt dazu kommen würde. Aber im Prinzip ist sie bis Ende des Jahres geöffnet. Ob noch mal verlängert werden kann, angesichts dieses Lockdowns, ist offen.
Sie haben uns ein paar Tonbeispiele auch mitgebracht, die uns hinführen zum Thema. Wir fangen an, das müssen Sie uns ein bisschen erläutern, was wir gleich hören. Wir hören Bach, Toccata, A-Dur, aber auf welchem Instrument?
Das war der springende Punkt, weswegen ich diese Musik gerne anspielen möchte, auf einer Silbermann-Orgel, und zwar gespielt im Dom zu Freiberg. Und was dahinter steckt, können wir ja gleich besprechen.
Matthias Hennies, mein Kollege zu Gast im Sonntagsspaziergang, er bringt uns Sachsen nah anlässlich der Landesausstellung. Die Silbermann-Orgel deutet hin auf den Silberbergbau in Sachsen.
Ja, auf einem Umweg, wenn man ehrlich ist. Also sie ist einfach ein wunderbares Beispiel, und zwar auch ein akustisches Beispiel für den kulturellen Reichtum des Landes, für die große Kulturtradition. Im 18. Jahrhundert wurden diese Orgeln gebaut, das war damals ein innovatives Instrument. Berühmt sind sie bis heute, weltberühmt. Und Sachsen hatte im 18. Jahrhundert 50 Silbermann-Orgeln. Und es ist natürlich nur möglich, weil das Gewerbe so florierte. Und deswegen ist es für mich ein sehr schönes Beispiel. Das Silber war der Anfang. Insofern ist natürlich die Verbindung da. 12. Jahrhundert, das erste Berggeschrei, wie es so schön heißt in Sachsen. Silberfund, ganz präzise 1168 im Erzgebirge, war der erste Boom. Und dann
Hat lange gedauert, aber es hat ja nicht ewig gedauert. Irgendwann.
Es hat nicht ewig, aber es hat vor allen Dingen und darum auch diese Musik in Freiberg den zweiten Boom gegeben im 14. Jahrhundert. Und in der Zeit ist dort eben auch dieser berühmte spätgotische Dom erbaut worden, in dem diese Musik gespielt wurde.
Also der Bergbau ging zurück. Es kam dann zur großen Krise im Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert und dann Neuaufbau.
Ja, das Charakteristische, was ich gelernt habe auf dieser kleinen Rundreise zur sächsischen Industriegeschichte, ist, dass man eben sehr gut immer wieder durch die Krisen gekommen ist, zum Teil auch sehr weitsichtig einfach agiert hat. Und das hat es möglich gemacht, bis ins 20. Jahrhundert hinein diesen Wohlstand auch aufrechtzuerhalten. Mhm. Also Sie haben es ja gesagt, im 18. Jahrhundert gehen die Erträge zurück aus dem Bergbau und der Siebenjährige Krieg zerstört sehr viel. Warum es geklappt hat, danach wieder anzuknüpfen und aufzubauen, hat mir Jürgen Karbus erklärt. Der ist Experte für Industriekultur im Sächsischen Industriemuseum in Chemnitz.
Der Freistaat wird sehr reich, könnten wir sagen. Also es entwickeln sich Banken, es entwickeln sich Geldgeber, die dann natürlich auch nach neuen Investitionsmöglichkeiten suchen. Und es war klar, vor allem nach dem Siebenjährigen Krieg, dass man was Neues machen muss, dass man investieren muss. Dort hat ja das Sachsen grundlegend sein Bildungswesen überarbeitet. Und ausgehend von dieser Reform versteht man halt auch, dass man auf diesem Feld der Industrialisierung des Fabrikwesens agieren muss.
Ja, und was hat man gemacht? Die ersten Fabriken wurden mit Krediten des Kurfürsten errichtet. Das haben nicht alle deutschen Fürsten gesehen, dass da was zu verdienen ist und dass das die Zukunft des Landes sichert. Und der andere Punkt, den man auch erwähnen muss, in dieser Zeit, gerade weil der Bergbau kriselte, wurde die berühmte Bergakademie in Freiberg gegründet. Die gibt es bis heute und die hat sich einen großen Namen erworben.
Ja, 7 Minuten 30 Sekunden würde das ganze Werk dauern. Liebe Sonntagsspaziergang-Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen wir ein andermal komplett ausspielen, weil heute mein Kollege zu Gast und er hat uns einiges zu erzählen. Die ersten Industrien in Sachsen, Herr Hennies, waren die früher dran als im Ruhrgebiet, die Sachsen?
Sie geben es ungern zu, ist mein Eindruck, aber sie waren später dran.
Ah.
Die erste sächsische Fabrik war natürlich eine Spinnerei, wie immer, Textilbranche vorne. 1797 die Bernhardsche Spinnerei in Chemnitz und wenige Jahre vorher wurde die erste Textilfabrik namens Cromford in Ratingen erbaut. Aber die große Zeit der Industrien kam ja ohnehin später, die kam ja erst ab 1830, 1835. Und da hat die Textilbranche wieder eine ganz große Rolle gespielt. Ein Beispiel, was ich mir angeschaut habe in Sachsen und was ich sehr aussagekräftig fand, war die Fabrik der Gebrüder Pfau, eine Tuchfabrik in Krimmitschau. Die wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und sie lief bis 1990, bis zur Wende.
Bis zur Wende. Was ist aus der DDR, in der DDR-Zeit da noch draus geworden?
Das ist das Schöne an diesem wunderbaren Fabrikensemble, was auch sehr komplett erhalten ist. Man findet dort, wenn man da jetzt hingeht und das besichtigt, eben noch die Arbeitsplätze aus der Zeit der DDR. Da liegt noch die Wachstuchtischdecke, da steht noch die Kaffeekanne und vor allen Dingen, da sind die Maschinen, an denen vor allen Dingen Frauen gearbeitet haben. Und diese Textilmaschinen kommen aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die sind bis 1990 gelaufen, weil der DDR die Mittel fehlten, moderne Spinnmaschinen dort aufzustellen.
Aber das Tolle ist ja, dass man diese Maschinen im Originalzustand dort noch sehen kann. Das ist ja sehr beeindruckend. Wie gesagt, im Moment können wir nicht, aber hoffentlich.
Moment, ja. Wenn man kann, dann ist das sehr spannend, weil es eben auch ein Licht auf die Industriegeschichte der DDR wirft. Und wir werden das später nochmal haben. Die Investitionsmittel waren eben knapp.
Ja. Aber es ging ja dann weiter mit der Industrie. Und jetzt werden viele bestimmt sagen, naja, wenn die über Sachsen reden und Industrie und jetzt tasten sie sich an die DDR-Zeit ran und drüber hinaus, erhöht mit Sicherheit dann auch auf die Automobilindustrie zu sprechen kommen werden.
Genau.
Jetzt habe ich die Syntax verloren. Na, Sie wissen, was ich meine. Wir müssen über die Autos reden.
Wir werden über die Autos reden und wir werden die Autos hören. Keine Frage, Herr Stopp.
Trabant.
Eben, eindeutig. Aber wir sind jetzt in Zwickau. Autobranche, ganz wichtige Autostadt. Da wurden nicht nur Trabants gebaut.
Boah, das hört sich nach Sportboliden an.
Genau, ja, ich weiß nicht, das war mir völlig unbekannt. In den 30er Jahren sind in Sachsen eben auch Rennwagen gebaut worden. Aha. In Zwickau sind Rennwagen gebaut worden, nicht nur 3 Millionen Trabant. Und es liegt einfach daran, dass dort die frühen großen Auto, also einige der großen Autofirmen entstanden sind. Mhm. August Horch, Audi, ein Name, den man natürlich bis heute kennt, DKW, auch sehr lange bekannt. Die haben sich in den 30er Jahren zusammengeschlossen mit der Firma Wanderer aus Chemnitz und die Autounion gegründet. Und die haben Silberpfeile gebaut, nicht nur Mercedes, die bis heute berühmt sind.
Aber die hießen damals Silberpfeile.
Die waren auch silbrig, sahen spektakulär aus. Im Museum in Zwickau kann man auch welche sehen, da kann man auch Filme sehen von Rennen, die diese Autos gefahren sind und die manche Rekorde gebrochen haben.
Boah, Wahnsinn, ja. Und der Trabant natürlich, da kann man die ganze Geschichte nacherleben. Der Golf, der DDR, wie er ja genannt
wird.
Der
ja nie gebaut wurde.
Der nie gebaut wurde dort?
Weil die Investitionsmittel fehlten.
Ja, mein Gott, so vieles zu erleben in Zwickau. Dort ist also die zentrale Ausstellung in Zwickau,
ist das so richtig? Ist es. Dort ist die zentrale Ausstellung zur Industriekultur, die uns eben auch zeigt, die Stärken der sächsischen Industrie, Kontinuität, Branchenvielfalt und die uns auch die Brüche im 20. Jahrhundert deutlich macht, die dann nicht mehr so richtig aufzufangen
waren. Naja, Demontage, Wende, all diese Punkte in Sachsens Industriekultur. Aber es ist schön, dass wir sozusagen konzentriert das alles erleben können, wenn wir uns dieser Landesausstellung widmen.
Ja, das gibt einen sehr guten Einblick. Gleich neben dem August-Horch-Museum ist die Landesausstellung, die uns eine Übersicht liefert über die sächsische Industriegeschichte.
Jetzt hören wir hier schon Musik im Hintergrund. Wir blenden das dann gleich hoch, wenn es spannend wird vom Text her. Das wird dann gleich der Fall sein. Musst du weinen, heißt das Stück. Ein gewisser Gundermann, der da singt.
Ja, der ja inzwischen schon doch auch im Westen ziemlich berühmt geworden ist und der uns auch an einen der Brüche, den letzten Bruch, in der Industriegeschichte Sachsens erinnert.
Und da kommen wir jetzt wieder zurück auf die Eisenbahn. Wir hören mal rein. Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk.
Und wenn die Alte geht, dann kriegst du ihre Badewanne. Die Fingernagelbürste und die Fliederteekanne. Und musst du weinen, dann liebe eine Frau. Doch liebe keine, doch liebe keine, doch liebe keine aus dem Tagebau. Die haben harte Hände und ein hartes Herz. Die streiten ohne Ende. Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz. Die können lügen, aber leben können die nie. Armen Träume, reiß das Häuschen nieder. Verkauf das Holz der Bäume und den Duft vom Flieder. Und willst du reich sein, dann liebe dir ein Kind. Doch lass es weich sein, so butterweich sein. Wie deine Alten nie gewesen sind. Die haben harte Hände und ein hartes Herz. Die streiten ohne Ende und die sterben früh. Die suchen ein Vergnügen und finden nur den Schmerz. Die können lügen, aber leben kann die.
Gundermann, Musst du weinen? Ich habe die Zeile behalten. Und willst du reich sein, dann lebe wie ein Kind.
Liebe dir ein Kind. Liebe dir kein Mann von der Eisenbahn, keine Frau vom Tagebau. Liebe dir ein Kind und lass es weich sein. Er hatte schöne Poesie. Also die Figur ist ja sehr, sehr zwiespältig. Mhm. Das haben wir auch gelernt. Aber seine Lieder finde ich immer wieder sehr poetisch und die gehen richtig gut ein.
Wenngleich ja eben diese Zeit in der Industrialisierung alles andere als spaßig war eben, sondern sehr, sehr hart. Ja, die Brüche, von denen wir dann gerade gesprochen haben schon, die Zeit dann nach dem Automobilbaum, die Abwicklung und alles, sind diese Brüche der sächsischen Industriegeschichte. Darüber reden wir ja jetzt mit Matthias Hennies, meinem Kollegen. Sind die nacherlebbar dort?
Ja, natürlich sind sie nacherlebbar. Gundermann hat in der Lausitz gearbeitet, aber auch im sächsischen Kernland, Südraum Leipzig, gab es ja Tagebau, Braunkohletagebau, der inzwischen abgewickelt worden ist. Dort ist das Neuseenland entstanden, also mit anderen Worten ein Freizeitpark, in dem einzelne Zeugnisse der Bergbautechnik an diese industrielle Phase erinnern. Im Grunde ist natürlich für den, der Industriekultur mag und der die Geschichte nacherleben will, das Schöne an diesen Brüchen, dass Bauten stehen geblieben sind, die in Westdeutschland längst abgerissen worden sind, weil hier mehr Investitionsmittel vorhanden waren. In Sachsen steht noch viel. Und das beste Beispiel für meine Begriffe ist die Stadt Chemnitz, in der man unendlich viele Fabrikbauten findet, die zwei schönsten möchte ich nur hervorheben. Die Wandererwerke, Wanderer habe ich schon angesprochen, das Automobilwerk, ein spektakuläres Gebäude, eine Mischung aus neoklassizistischem Repräsentationsbau und sachlicher Moderne, eine Fassade mit Sprossenfenstern, Türme, die das Ganze gliedern. Und das kennen viele Menschen schon, denn das ist schon fast ein Wahrzeichen von Chemnitz geworden. Die Maschinenbaufirma Schubert und Sulzer. Backstein-Expressionismus at its best. Ein Uhrenturm, der hoch aufragt und der auf vielen Chemnitz-Illustrationen auftauchen. Und das sind nur zwei Beispiele für die Fülle, die man dort sehen kann.
Und die ganzen Werke und Hallen, ob Backstein oder nicht, was ist mit denen? Stehen die leer?
Ja, dafür sind diese beiden Werke auch Beispiele. Schubert und Sulzer ist das Beispiel für klassische Umnutzung. Alles vermietet, lauter kleine Firmen, viele Startups, viele neue Kreative, wie man so schön sagt. Und das Wandererwerk steht bisher leer. Und das ist charakteristisch für den Umgang, den man in Sachsen auch mit der Industriekultur hat, der nämlich anders ist als im Westen. Man hat mehr Geduld. Man ist bereit, ein Gebäude längere Zeit leer stehen zu lassen. Es wird gesichert, sodass es nicht verfällt.
Ja, es verfällt nicht.
Genau. Und dann wartet man. Und dann ist man bereit, kleinteilig zu vermieten und nicht gleich das ganze Werk auf einmal sanieren zu wollen, wie es bei uns üblich ist.
Also man geht
ist.
Ein bisschen sanfter, sorgsamer, sensibler um.
Ja, geduldiger. Ich denke, das ist der Punkt. Und warum das dort möglich ist, das hat mir Jürgen Karbus vom Sächsischen Industriemuseum ins Mikrofon gesagt.
Dann sieht man im Ruhrgebiet wunderschöne, illuminierte, nachgenutzte, also da geht mein Herz einfach auf, das muss ich ganz klar sagen, große Industrieanlagen, die alle auf der Steinkohle basieren. Man sieht eigentlich wenig anderes. Wenn wir nach Sachsen gehen, finden wir diese großen illuminierten Sachen nicht. Man muss sich bewusst werden, dass Sachsen eher Mittelstand und Kleinbetriebe sind, während das Ruhrgebiet Großbetriebe sind.
Ja, also Matthias Hennisse, was ist denn eigentlich Ihr Resümee? Was haben Sie gelernt auf dieser Rundfahrt, die Sie unternommen haben?
Für mich war es spannend zu sehen, wie wichtig die Industrieregion Sachsen gewesen ist. Schon frühzeitig, wie wir eben schon gesagt haben. Also spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Und auch nochmal wirklich sinnfällig zu erleben, dass da die Basis liegt für den kulturellen Reichtum, den das Land bis heute hat und für den es berühmt ist. Und was ich ganz interessant fand, war, also so wie die Industriegeschichte dort präsentiert wurde, ich habe Optimismus wahrgenommen. Das ist ein eklatanter Unterschied zu dem, was ich im Ruhrgebiet wahrnehme. Da ist der Verlust steht im Vordergrund. Es ist etwas weg und man will daran erinnern mit den Bauten. Das, was man in Sachsen versucht, gerade jetzt im Rahmen dieser Landesausstellung, ist zu zeigen, den Stolz zu zeigen auf diese Industriegeschichte und die Hoffnungen, die man damit für die Zukunft verbindet.
Das ist interessant, weil das wäre ja eine Art von, wie soll man sagen, Eigensinn in der positivsten Bedeutung des Wortes, ganz anders, als wir eingangs aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Preil gehört haben, dem alles egal ist,
das
spielt keine Rolle.
Gegenteil.
Es ist das Gegenteil.
Ja, es ist das glatte Gegenteil und Eigensinn ist ein gutes Stichwort. Vielleicht ist es überinterpretiert, aber mein Gefühl war, dass auf aufgrund dieses Stolzes wurde mir auch ein bisschen mehr klar, warum das Land so eine Art Eigensinn hat. Mhm. Der hat ja auch negative Schlagzeilen hervorgerufen. Das sind Dinge, die uns große Sorgen machen manchmal. Aber es ist eine Eigenwilligkeit da, die auch auf die eigene Geschichte zurückgeht. Die auf das zurückgeht, was man über Jahrhunderte dort geschafft hat. Eine Kontinuität im Gewerbe, die erst im 20. Jahrhundert durch die großen Brüche abgerissen ist. Mhm. Und ich lasse Jürgen Gabus noch mal zu Wort kommen, weil er sehr schön gesagt hat, wie ich finde, warum es sich lohnt und wie man es anfangen soll, wenn man die Industriegeschichte Sachsens kennenlernen will.
Wenn man die Industriekultur und die Industriegeschichte Sachsens feststellen oder lernen oder dieser begegnen möchte, dann muss man nach Leipzig fahren, man muss logischerweise nach Dresden fahren. Man darf aber auf keinen Fall den Fehler machen, das Erzgebirge zu vergessen und den Chemnitzer Raum zu vergessen und den Zwickauer Raum zu vergessen und den Görlitzer Raum zu vergessen. Weil wenn man sich wirklich für Industriegeschichte und Industriekultur interessiert, dann sollte man vielleicht zuerst dorthin fahren, bevor man in die zwei großen Städte Sachsens fährt.
Das merken wir uns, was der gute Jürgen Gabus da empfohlen hat. Wie könnte man sich vorbereiten, wenn man vielleicht auch anstatt jetzt tatsächlich die Maschinenhallen anzuschauen, gibt es was an Literatur, was Sie uns vielleicht ans Herz legen würden?
Ja, also das ist meine eigene Vorliebe. Es gibt ein wunderbares Buch mit Fotos von Bertram Kober, Industriearchitektur in Sachsen. Mhm. Sie können dazu, wenn es wieder aufhat, in Zwickau auch eine Ausstellung sehen, in den Kunstsammlungen, in den städtischen Kunstsammlungen. Aber man kann auch dieses Buch ansehen. Das zeigt nämlich, dass auch in der DDR, solange, soweit Geld da war, anspruchsvoller, zeitgemäßer Industriebau praktiziert wurde. Mit dem, was wir auch kennen, Flugdächer der 50er Jahre, Backstein, Beton und so weiter. Ein tolles Buch. Mhm. Und vielleicht, Sie haben ja die Eisenbahn eingangs schon angesprochen, es gibt ein wunderbares kleines Album, 1840, da war gerade die erste deutsche Fernbahn eröffnet worden, und zwar fuhr sie zwischen Leipzig und Dresden.
Ah, das muss man doch mal festhalten. Ja.
Genau. Mhm. Und von diesem Buch gibt es ein Reprint von 1840, das Original und das Reprint mit Stahlstichen, die uns die Stationen dieser ersten sächsischen Fernbahn zeigen, kann man antiquarisch kriegen, leider nicht mehr im Handel, aber antiquarisch verfügbar.
Es lohnt sich danach zu suchen. Wäre was für die kuschelige, gemütliche Weihnachtszeit, Adventszeit.
Definitiv.
Auf jeden Fall. Aber vielleicht finden Sie es auch und können jemanden wirklich glücklich machen. Man merkt, Matthias Hennies, dass es aus Ihnen sprudelt und sprüht. Sie sind ja auch derjenige in unserem Kollegenkreis, der dieses Übereinanderschieben des Industriellen mit dem Wirtschaftlichen, aber auch mit dem persönlichen Erleben immer wieder auch ins Programm bringt. Sind Sie persönlich auch irgendwo an einer Stelle ganz persönlich berührt worden von dem, was Sie dort in Sachsen erlebt haben oder von den Menschen, die Sie getroffen haben?
Das ist eine schwierige Frage, Herr Stopp. Das ist schwer zu sagen. Also mir hat die Tuchfabrik in Krimmitschau sehr gut gefallen, weil sie, ich habe jetzt das Zitat nicht mehr zur Hand, Sie finden dort an der Wand noch die Anweisungen für die Arbeiter in der DDR. Ah. Und wie Sie eben sagten, es ist eine harte Zeit. Wir reden über den Zuckerguss, die Industriekultur, die wir jetzt ansehen. Aber die Arbeitsbedingungen waren ganz anders und da möchte ich nicht gearbeitet haben.
Ja. Auch aus diesem Grunde ist es gut und schön und heilsam, diese Kontraste immer wieder vor Augen zu führen, um auch sich bestimmen zu können, wie wir heute und in dieser Umgebung und in diesem Deutschland eben leben. Wir sagen es nochmal, die Ausstellungen Industriearchitektur in Sachsen. So heißt sie, jetzt nicht hinrennen.
Industriekultur.
Kultur. Industriekultur in Sachsen, ja, das mache ich ja. Am besten Sie sagen es selber. Ist zu, Kunstsammlung in Zwickau, im Prinzip bis Februar. Aber da müssen wir uns erkundigen. Ne?
Also vorgesehen auf jeden Fall bis Februar.
Vorgesehen bis Februar. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für den Besuch im Studio. Wir spielen das sächsische Hornquartett. Das gehört sich an dieser Stelle. A Liedl aus der Hamid, ein Lied aus der Heimat. Matthias Hennies, Kollege hier im Deutschlandfunk, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Industriekultur Sachsen. Schön, dass Sie im Studio waren. Schönen Sonntagnachmittag noch.
Vielen Dank Ihnen auch, Herr Stopp.
Und Sie, meine Damen und Herren, bleiben schön bei mir. 10 Minuten Nachrichten, dann bin ich wieder für Sie da. Nehmen Sie mit durch die weite Welt.